Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im 48 Quadratmeter kleinen, aber feinen Kulturmuseum im Berner Breitenrhein-Quartier. Die aktuelle Ausstellung hier nennt sich Schwarz-Weiß, also handelt sie von einer dualen Welt. Und ich zitiere hier mal aus der Ausstellungsankündigung. Zitat Anfang: Schwarze Schafe und weiße Tauben prägen unser Weltbild. Graue Mäuse sind uns zu bunt geworden. Mit dem World Wide Web wurde die Wahrheit noch vielfältiger. Heimlich sehen wir uns nach Klarheit und Führung. Wir suchen nach Schuldigen und bleiben im Drang nach Freiheit und Sicherheit, im besten Fall tolerant. Zitat Ende. Unser Thema gehört mittendrein, genau in diese Thematik auch. Das Thema heißt Schwurbeln. Seit einiger Zeit kursieren einige Erklärungsversuche der Welt, Theorien, die Freunde und Freundinnen und Familien, ja sogar ganze Gesellschaften entzweien. Wir kennen das, in den letzten zwei Jahren vielfach erlebt. Und darüber sprechen möchte ich mit der Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und dem Lyriker und Autoren Raphael Urweider. Nun zur Situation der letzten zwei Jahre, eine, die wir viele von uns erlebt haben, Menschen, die man seit Jahrzehnten kennt, die äußern plötzlich seltsame Ansichten, haben Theorien zu Impfungen, zur Pandemie, zu Verschwörungen und so weiter. Kennt ihr das? Habt ihr das auch erlebt? Marcy?
Ja, und wie?
Das heißt?
Ja, so einerseits in den sozialen Medien, man kommt nicht drum herum, aber auch im Bekanntenkreis und sogar im erweiterten Freundeskreis. Ja, das hat mich am Anfang ein bisschen überrascht. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber das beschäftigt mich doch.
Über das Ausmaß wollen wir uns noch unterhalten im Laufe dieser Diskussion. Raphael, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe es auch erlebt im Bekanntenkreis, aber interessanterweise eigentlich auch beim Thema, sagen wir mal, Themenkreis Black Lives Matter zum Beispiel, das ja auch noch uns beschäftigt hat, ziemlich gleichzeitig mit der Pandemie. Und das hat mich zum Teil noch fast mehr erstaunt. Also mit Menschen, mit denen ich schon sehr viel gearbeitet habe oder auch immer noch weiterhin arbeiten muss oder so, plötzlich Ansichten zu, sagen wir mal, Rassismus oder Xenophobie geäußert haben, die ich nie erwartet hätte. Also ich habe auch im ersten Pandemiesommer in meinem Garten Leute zu Besuch gehabt, die plötzlich angefangen haben, wild zu streiten, und das hätte ich nie erwartet. Also, und ich finde das ja schon interessant, eben jetzt auch, also einerseits bei dem Thema und dann bei Corona, dass das so durch unsere Bubbles durchgeht, also durch die Blasen, in denen wir uns normalerweise bewegen und mit Leuten, von denen wir denken, wir sind sowieso alle gleich, dass dann plötzlich so ein Thema durch diese Blasen hindurch eine Spaltung bringt, nicht?
Ja. Wir wollen ja heute ein bisschen wenigstens vom Erlebten her auf die Gründe zu sprechen kommen, die das auslösen. Aber Raphael hat gesagt, im Garten Streitereien unter Freundinnen und Freunden. Also wir haben noch nicht, du hast das Ausmaß noch nicht beschrieben, wie es bei dir zu und her ging.
Ja, eben, also ich denke, es sind für mich wie zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist die Polarisierung, also dass die Meinung, es gab immer verschiedene Meinungen, aber im Moment habe ich das Gefühl, auch aus den News, wenn man es nicht im eigenen Freundeskreis hat oder nicht in der eigenen Familie, wir lesen immer wieder in den News von Menschen, die miteinander sehr heftig streiten, oder in Zürich letztes Wochenende gab es zwei konkurrierende Demos, also die Nazis und die Anti-Nazis, die sind beide marschiert, und die Polizei hat sich viel mehr mit den Antifaschisten beschäftigt als mit den eigentlichen Faschisten. Also das sind Themen, die sind nicht neu, aber was für mich ein bisschen beängstigender ist und was sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet hat, auch unter anderem durch soziale Medien und durch Internet, das ist die Verbreitung von Verschwörungstheorien, die dann auch viel mehr Konflikt unter den Menschen sehen. Und dann ist es nicht mehr so. Ich meine, in der Schweiz gibt es eine lange Tradition von politischen Auseinandersetzungen, die man eigentlich sehr schätzen könnte. Oder dass im Bundesrat seit jeher 4, 5, 6 verschiedene Parteien zusammen das Land regieren, auch wenn man mit den einen und oder mit den anderen nicht einverstanden ist. Also die Idee von Kompromiss, von Vernehmlassung, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wenn du Leute im Freundeskreis hast, plötzlich die glauben, die Erde sei eine Scheibe, dann kann man gar nicht mehr, dann ist das auf einer ganz anderen Ebene und man kann auch gar nicht mehr mit Fakten argumentieren, weil diese Leute von extremen Befindlichkeiten sich leiden lassen.
Erlebt ihr das wirklich, diese Heftigkeit der Diskussion, die ihr beide beschreibt, erlebt ihr das als neues Phänomen denn?
Ja, ich denke, was dazugekommen ist, ist, dass es so alternativlos geworden ist. Also, dass man vielleicht eine Zeit lang konnte man diskutieren untereinander und hat Meinungen ausgetauscht und sich auch in Ruhe gelassen. Aber das sich in Ruhe lassen hat auch ein bisschen abgenommen durch die Verhärtung der Positionen. Und also, was ich interessant finde, ist einerseits, viele Leute, die, sagen wir mal, soziale Medien überwachen, sagen, dass die sozialen Medien wirklich zu Radikalisierungsmaschinen geworden sind. Also die Leute, wenn jemand, sagen wir mal, Homöopathie und Yoga gut findet, kriegt er 3 Tage später einen Post gegen Masken und 5 Tage später die Weltverschwörung gegen das Judentum oder so. Dass die Algorithmen wirklich auf Sensation ausgerichtet sind und eben auf das Negative. Und das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass eben aus einer alternativen Wissenschaft oder Alternativmedizin eine Anti geworden ist. Also man ist nicht mehr alternativmedizingläubig, sondern antiwissenschaftlich geworden plötzlich.
Das ist ein interessanter Schritt und ich glaube, über den müssen wir dann auch noch reden. Aber eben die Heftigkeit der Auseinandersetzung, das ist das, was mich am meisten erstaunt hat. Dieser Mangel an Bereitschaft vielleicht auch, irgendwie überhaupt auf ein anderes Argument einzugehen. Hast du das erlebt, Marcy?
Ja, das habe ich in verschiedenen Zusammenhängen erlebt und ich denke, die Heftigkeit oder die Emotionalität, das hat auch unter anderem damit zu tun, dass man nicht mehr über irgendwie abstrakte philosophische Sachen diskutiert, sondern um Themen, wo es um das eigene Leben und das eigene Wohlbefinden geht. Und zum Beispiel ganz am Anfang der Pandemie hat mich sehr überrascht, dass Leute in meinem Freundeskreis und oder vor allem nicht in meinem persönlichen Freundeskreis, aber sagen wir in meinem Facebook-Netzwerk. Und aufgrund von meiner Arbeit sind die Leute in meinem Facebook-Netzwerk vorwiegend, dass es gibt sehr viele auch Journalisten, Journalistinnen, Filmemacherinnen, Leute, die in der akademischen Welt unterwegs sind. Das heißt, das sind Menschen, die vom Beruf her recherchieren. Mhm. Und mich hat dann sehr überrascht, dass diese Menschen, die eigentlich wissen müssten, wie Recherche funktioniert und wie man unterscheiden kann zwischen echten Infos und Falschmeldungen, dass sie zum Teil sich sehr verwirren lassen und dann plötzlich einfach Ansichten vertreten, die aus meiner Perspektive sehr unmenschlich gewesen sind. Und zum Beispiel die Leute, die dafür plädiert haben, wir sollten die Durchseuchung stattfinden lassen, um die Wirtschaft zu retten. Ich meine, das ist für mich fast ein faschistischer Vorschlag. Also jetzt habe ich 2-mal faschistisch in die Diskussion gebracht. Ich hoffe, dass das nicht so weitergeht. Aber ich denke, das ist auch sehr bezeichnend für unsere Zeit, dass dieser autoritäre, dass das autoritäre Potenzial doch jetzt wirklich lauert. Und darum, wenn jemand sagt, ja, die Krankheit soll einfach durch die Gesellschaft wüten und wer daran stirbt, war eh zu schwach zum Leben, also dann ist für mich, dann wird es heftig, oder?
Ja, Boris
also dann ist das nicht mehr irgendwie, du bist für die Beatles und ich bin für die Rolling Stones oder keine Ahnung, oder? Das ist dann, es heißt, die Menschen wollen, dass ich krepiere und ich möchte nicht mehr mit ihnen in die Beiz gehen und ein Bier trinken, oder? Das ist dann ein bisschen die Haltung. Und ich denke, von der anderen Seite ebenfalls, dass die Leute vielleicht das Gefühl hatten, irgendwie die Marcy möchte, dass ich bankrott gehe in meinem Laden, weil sie für die Schließung im Lockdown ist. Wie unmenschlich ist das dann, oder? Und ich denke, das erklärt zum Teil die Heftigkeit.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Schweiz auch eine riesige Tradition hat von Nicht-Teilnahme am Weltgeschehen. Also dass die Schweiz der Mythos ist, dass wir eigentlich nicht Teil der Welt sind, sondern immer ein Sonderfall, immer außerhalb des Geschehens. Wir nehmen an keinen Kriegen teil, wir sind neutral. Also die Schweiz ist ja auch in Amerika eine Redewendung, wenn jemand nicht Stellung beziehen will. Und das Akzeptieren, dass wir jetzt auf der Welt angekommen sind und dass die persönliche Freiheit vielleicht ein bisschen eingeschränkt wird wegen etwas wie Volksgesundheit oder wie Public Health. Also das Wort Volksgesundheit, da wird man ja auch, kriegt man Hühnerhaut sofort. Aber darum ging es ja auch ein bisschen, dass es eben nicht um meine persönliche Gesundheit geht und mein Immunsystem, sondern um das Immunsystem der Gesellschaft letztendlich. Und dass es eben, ja, dass die Gründe dieselben sind, warum ich zu viel Krankenkasse zahle und warum ich zu viel Steuern zahle, nämlich, dass es allen irgendwie ein bisschen gut geht dabei und dass wir eben nicht die Leute links liegen lassen. Und das ist natürlich philosophisch vielen sehr schwer gefallen, vor allem Leuten, die sowieso schon eine Gründe hatten zu motzen, die haben dann irgendwie gefunden, jetzt ist endlich mal wieder der Staat schuld daran, dass es mir schlecht geht.
Einen der Gründe hast du schon erwähnt, vorhin bei deinem Votum, und zwar das World Wide Web, die Bubble, in der man sich selber bewegt und bei dem man immer wieder zugespielt kriegt, was man selbst schon denkt. Also mein Beispiel dafür wäre, ich interessiere mich für einen Städteflug nach Lissabon und kriege dann 4 Wochen lang irgendwie Werbung für Portugal, obwohl ich dann am Schluss beschlossen habe, ich gehe gar nicht nach Portugal, das war nach 10 Minuten schon klar. Und trotzdem kommt immer wieder diese Werbung zum Gleichen, oder? Aber ist das der einzige Faktor? Ist das der einzige Faktor, der diese total wütenden Diskussionen auch auslöst? Was meinst du, Marcel?
Nein, es ist natürlich nicht das Einzige, aber es hat, also das Internet hat das auf jeden Fall sehr beschleunigt. Weil, ich meine, Falschmeldungen gab es auch früher. Es gab im Mittelalter gab es diese Leute, die gepredigt haben, oder das Ende der Welt, und andere sind darauf eingefallen, haben ihr ganzes Hab und Gut verkauft und irgendwie die Reise nach Jerusalem angetreten, und die Welt ist nicht zu Ende gegangen. Aber jetzt mit Büchern, mit Drucksachen, konnte man Falschinfos, richtige Infos wie auch Falschinfos rascher verbreiten, und jetzt mit dem Internet ist das geht einfach in Windeseile. Also man muss nur, wir haben das gesehen zum Beispiel auch mit Donald Trump oder mit anderen, wenn jemand über Twitter eine Falschinfo verschickt, und das haben dann in einem Bruchteil von einer Sekunde haben das Millionen von Menschen gelesen. Und wenn andere versuchen, später mit der Korrektur zu kommen oder mit dem Debunk oder mit der Gegeninfo oder mit dem Argument, dann ist das wie, es ist schon passiert. Und ich denke, das ist doch ein wichtiger Faktor in dem, was passiert.
Ja, und vor allem ist es logisch dann auch noch was anderes als Wahrheit und Lüge. Es ist ja eben nicht wahr und nicht falsch, sondern es ist Bullshit. Also was die Leute erzählen.
Das ist eine dritte
Kategorie. Und dort beim Bullshit muss...
Und wie unterscheidet sich jetzt die vom schlichten Falschmeldungen verbreiten? Ist es dermaßen offensichtlich, dass es falsch ist, oder?
Nein, es ist einfach eine alternative Realität, die dann aufgemacht wird mit Bullshit. Wenn jemand absichtlich sagt, das und das. Also sagen
Bleichmittel
wir mal,
zum Beispiel sind gut gegen Covid.
Ja, zum Beispiel Bleichmittel sind gut gegen Covid. Dann bist du als Mediziner oder als Fachperson dann am Zug. Du musst dann das Gegenteil behaupten. Oder eben, wenn jemand sagt, ja, die Erde ist eine Scheibe. Hast du schon mal gesehen, dass die Erde rund ist? Dann musst du sagen, ja, ich habe Bilder gesehen. Ja, Bilder, ja,
ja, genau.
Satellitenbild, kann jeder sagen. Ne? Warst du schon mal auf dem Mond? Und dann sagen, nein, ja eben, woher willst du denn wissen? Dann musst du immer, du bist dann am Zug, nicht?
Aber das ist ja die Rhetorik im Allgemeinen. Also ich habe das erlebt in so Diskussionen, dass es immer darum geht, dass du, der an und für sich die herkömmliche Meinung hast, also die Welt ist rund und wir wissen, wo Australien liegt, oder die Erde ist eine Scheibe, behauptet die andere Person, aber du musst beweisen, warum.
Genau,
und
ja, ja.
Und es ist immer der gleiche Trick, man wird immer in die Defensive gedrängt. So. Aber trotzdem, mich interessiert noch etwas. Übrigens, die Geschichte vom Durchseuchen und ein paar springen jetzt halt dann irgendwie halt ab der Klippe und sind dann halt tot. Boris Johnson war einer von denen, die sowas geäußert haben, dass er möchte, dass die, dass wirklich ein Sturm der Pandemie durch
ja, es waren mehrere Regierungsoberhäupter, so der Bolsonaro in Brasilien. Genau. Und ich meine, man merkt auch, also von welcher Couleur diese Menschen sind. Also darum sage ich eben so das Autoritäre oder das nicht nur, also wir reden nicht mehr von bürgerlicher Mitte, sondern wirklich eine rechtsorientierte, sehr grausame Vorstellung von Gesellschaft oder von Regieren. Und darum ist es auch... kein Zufall, dass diese Menschen diese Strategie verfolgt haben oder dafür plädiert haben. Also und bei Boris Johnson war es natürlich, als er selber krank wurde und sehr krank und fast gestorben ist und davon profitiert hat, dass er eine medizinische Vorsorge bekommen hat, die die meisten Normalsterblichen nicht bekommen hätten zu dem Zeitpunkt. Es hat seine Ansichten ein bisschen
korrigiert.
Verändert, aber dann auch nicht nachhaltig, weil, ja.
Leider, nein.
Aber das sind ja Menschen, die mit Grund etwas machen. Also denen geht es ja um Macht, oder? Aber wir erleben ja ganz viele Leute, die irgendwie quasi einfach irgendwie plötzlich irgendwie so eine Alternative suchen zu dem, was ihnen beigebracht wurde, was sie gehört haben aus Wissenschaft und so weiter. Wie kommt man denn da an? Mich interessiert natürlich auch ein bisschen so der psychologische Aspekt der Menschheit. Warum glaubt man solchen Sachen? Hat das was mit der Unsicherheit des Lebens zu tun oder des Verstehens von dem, was Leben ist?
Ich glaube, es hat mit dem Sinn des Lebens zu tun, nicht mit der Unsicherheit. Ich glaube, es gibt auch Forschungen zu Verschwörungstheorien zum Beispiel, die belegen, dass je größer ein Ereignis, desto mehr Verschwörungstheorien gibt es darüber. Also zum Beispiel über die Ermordung von Kennedy gibt es 1000 Verschwörungstheorien, aber über das Attentat auf Reagan fast keine, weil er nicht gestorben ist. Das ist der einzige Grund. Mhm. Wenn Reagan gestorben wäre bei dem Attentat auf ihn, dann gäbe es wahrscheinlich genau gleich viele Verschwörungstheorien darüber wie bei Kennedy.
Weil die Möglichkeiten,
weil die solche Größe, zu entwickeln. Ja, weil je größer ein Ereignis ist, desto mehr Sinn muss dahinter sein. Also es muss irgendwie, also die Ursache muss genauso groß sein wie die Wirkung. Also 9-11 ist so ein ikonischer Event, dass wahrscheinlich ja, es ein jahrtausendalter Plan gab, diese Türme kaputt zu machen. Nicht? Mhm. Es kann ja nicht sein, dass ein paar Idioten aus Afghanistan mit dem Flugzeug da reinfliegen aus eigener Überzeugung, sondern es muss ein Mechanismus sein, der aus der Bibel kommt oder so, mindestens.
Aber ich denke, das ist genau ein Beispiel dafür, wie traurig es ist, dass die Menschen auf diese Falschmeldungen reinfallen, wenn es eigentlich sehr gute und eigentlich auch sehr verheerende Erklärungen gäbe, zum Beispiel gerade 9-11, oder die waren nicht aus Afghanistan, die meisten von diesen Attentätern waren aus Saudi-Arabien und sie waren Teil von einer Bewegung, die früher von den USA finanziert wurde und immer noch finanziert wird, oder die ganze Gruppierungen rund um Osama Bin Laden, sie wurden von den Amerikanern kultiviert, in einer früheren geopolitischen Phase, wo die USA gemeint hatte, das wäre zu ihrem Vorteil, solche Menschen auf ihrer Seite zu haben. Und das, was passiert ist, nennt man dann Blowback, oder? Mhm. Dass man in eine bestimmte Gegenbewegung investiert und dann richtet sich die Gegenbewegung gegen einen selber. Und das ist keine Verschwörung, oder? Das ist Politikwissenschaft. Aber das ist für die Leute zu wenig vielleicht spannend. Mhm. Und dann wollen sie lieber glauben, dass zum Beispiel, ja, hast du gehört, am 9-11 sind alle Juden, die im World Trade Center arbeiten, zu Hause geblieben, weil sie alle das Memorandum bekommen haben. Ja. Und ich denke, dass diese Märchen, die dann doch sehr mit einem sehr grausamen Bild der Menschen zu tun haben, dass das für viele Leute attraktiver ist als die Wahrheit. Und ich denke, die ganzen Theorien rund um auch Covid und die Leute wollten lieber glauben, dass es eine Verschwörung gibt, als zu glauben, dass auf verschiedenen Ebenen sehr inkompetent gehandelt wurde. Also ich denke, das ist das eine aus dem Psychologischen. Aber ich denke, ja gut, also das wird ein bisschen kompliziert, aber wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich denke, es gibt auch verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, die anfällig sind auf diese Theorien.
Zum Beispiel.
Und das eine ist eben Menschen, die in einer Krisensituation, sie fühlen sich sehr verunsichert und sie suchen nach definitiven Antworten oder einfachen Antworten. Sie halten die Unsicherheit nicht aus und sind dann froh, wenn jemand ihnen eine Erklärung anbietet, auch wenn die Erklärung eher so märchenhaft daherkommt. Also das wäre das eine. Das andere sind aber diese ein bisschen narzisstisch veranlagten Personen, die immer recht haben wollen und das Gefühl haben möchten, dass sie alles durchschauen, was die anderen nicht durchschauen. Oder? Und da haben wir die ganzen Begriffe wie so Schlafschärfe und, oder? Und die Leute, die meinen, alle anderen sind zu doof, um alles irgendwie zu durchschauen, aber sie selber hätten die Antwort. Und,
das macht sie dann sehr speziell.
Und drum, genau, und das heißt, um diese Menschen wegzubringen von diesen Glauben, braucht es verschiedene Strategien, je nachdem, wie und warum sie da reingeraten sind. Und das eben das sehr Traurige dabei ist, dass die meisten dieser Geschichten, die werden schon gespiesen. Ich meine, es stimmt nicht, dass Bill Gates uns mit dem Impfstoff irgendwelche Fernbedienungsanlagen verpassen möchte. Aber ist auf jeden Fall der Fall, dass unter anderem andere Milliardäre in den USA oder auch in Russland, sie investieren sehr viel in diese Think Tanks, die dann Falschmeldungen verbreiten, zum Beispiel über Klima. Mhm. Oder dass der Klimawandel nicht stattfindet oder dass man kein Vertrauen haben sollte in Regierungsorganisationen. Und das heißt, die Leute, die da reinfallen, die werden zu den nützlichen Idioten und Idiotinnen für andere Menschen, die tatsächlich bestimmte Machtansprüche haben. Mhm. Und das wäre eine Analyse und keine Verschwörungstheorie. Aber irgendwie, ja, ist das weniger sexy.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, das Stichwort sexy ist gegeben. Sind denn diese erfundenen, manchmal auch hanebüchernen Geschichten nicht einfach schlicht attraktiver als das, was die Wissenschaft liefern kann als Erklärung für gewisse Phänomene?
Ja, das Problem an der Wissenschaft ist natürlich auch die Kommunikation. Also Wissenschaft ist, also ein Freund von mir hat gesagt, durch Corona sind wir uns erst bewusst geworden, dass wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter leben. Nämlich, dass die Wissenschaft eigentlich untauglich ist, mit der Politik zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil die Wissenschaft macht Prognosen, Vermutungen, immer auf der Basis der Falsifizierbarkeit. Also etwas stimmt nur, bis es widerlegt werden kann. Und die Politik braucht klare Antworten und Ansagen. Und das kommt nicht aus der Wissenschaft.
Aber das ist genau das, was vielleicht das Publikum da draußen vielleicht auch missversteht. Dass man denkt, die Wissenschaft hätte stets eine Antwort parat und die gilt dann für die nächsten 200 Jahre.
Ja, die sollten es wissen, die Wissenschaftler. Ja. Aber ein guter Wissenschaftler weiß eben, dass er nichts weiß oder dass er nur ganz begrenzt was weiß in seinem Gebiet.
Oder dass das ein Work in Progress ist, ganz einfach.
Ja, und dadurch kommt natürlich dann dieses antiwissenschaftliche Ressentiment. Also es ist dann ein Grund, woher das kommt.
Ja, der amerikanische Raumforscher Neil deGrasse Tyson hat es gut erklärt. Also er macht sehr viel für so die Popularisierung der Wissenschaft, auch Fernsehsendungen und so. Und er hat gesagt, das Problem ist, die Leute glauben von dem, was sie in der Schule lernen, dass die Wissenschaft so eine Serie von Fakten sei, die man auswendig lernen müsste. Mhm. Und das ist genau nicht der Fall. Die Wissenschaft ist eine Methode oder es ist ein Versuch, Sachen herauszufinden. Es ist eine Art der Fragestellung oder eine Experimentiermethode und das heißt, die Ergebnisse werden sich ständig wandeln. Mhm. Und man muss bereit sein, das zu akzeptieren. Und ich denke, das war sehr fatal auch in der ganzen Geschichte von Covid, dass zum Beispiel am Anfang behauptet wurde, dass Masken nicht helfen. Mhm. Und da gibt es auch zwei Gründe. Die einen haben das tatsächlich geglaubt aufgrund von irgendwelchen Forschungen. Sie haben nicht verstanden, dass diese Krankheit eben durch die Luft übertragen wird. Die anderen haben schlicht und einfach gelogen, weil es zu wenig Masken gab. Mhm. Aber diese Aussagen, sie sind dann wirklich zum Verhängnis geworden, weil bestimmte Menschen haben sich dann einfach für immer diskreditiert. Mhm. Und zwei Jahre später gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, aber im Februar 20 der Koch hat gesagt und so, oder der Herr Koch, der das mal behauptet hat. Und das heißt, man glaubt nie mehr irgendetwas, was er sagt oder was sein Nachfolger sagt, aufgrund von dieser irreführenden Info. am Anfang. Und das ist sehr auch eben für die Volksgesundheit auch katastrophal. Und für mich, was Frustrierendes auch als Folge ist, ich fühle mich gezwungen, Menschen in Institutionen in Schutz zu nehmen, die, denen ich eigentlich selber kritisch gegenüberstehe.
Ja, aber kritisch gegenüberstehen und irgendwie das alles in die Tonne zu hauen, ist ganz ja nicht ganz das Gleiche, oder?
Ja.
Also das darf man ja durchaus. Trotzdem noch zu diesem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, was mich, also ich möchte euch das einfach jetzt mal erzählen, wie es mir so gegangen ist bei dieser Sache, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich rede mit Leuten, die haben plötzlich, oder sie meinen das zu haben, ein medizinisches Wissen. Sie sind plötzlich Virologen, sie sind Spezialisten für, was weiß ich, Statik in Hochhäusern und so weiter und so fort. Und Woher kommt denn dieses Gefühl? Es ist fast so Empowerment, wäre das englische Wort, oder dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie wissen alles?
Ja, ich glaube, es kommt einfach davon, dass wir ja eigentlich überhaupt nichts wissen. Wir wissen alles, was wir wissen, weil uns das jemand gesagt hat oder weil wir es irgendwo gelesen haben.
Oder weil es uns jemand erzählt hat. Und, jetzt kommt aber darauf an, wer erzählt uns
und
das?
Eben, genau. Und das Problem, also was jetzt auch bei Corona oft der Fall war, ist, dass es hieß, Doktor XY hat Folgendes gesagt. Und dann sage ich, aber in was ist der Doktor? Oder irgendwie noch vor kurzem, ich weiß nicht, 100 Juristen haben diesen Brief unterschrieben. Dann habe ich gedacht, ja, die dümmsten an der Uni waren immer die Juristen. Also,
naja, wir wollen jetzt nicht
also,
ein Berufsstand
ist,
nicht
gleich. Nein, aber ein Jurist ist kein Virologe und kein Epidemiologe und hat keine Ahnung, um was es geht. Mhm. Und auch, ich glaube, der Erfinder des E-Mails war ganz am Anfang auch ein riesiger Gegner gegen alle Corona-Maßnahmen. Da habe ich gedacht, schön für dich, hast du das E-Mail erfunden, aber das qualifiziert dich nicht als Universalgenie.
Also ich hab zum Beispiel gemerkt, dass mein Cousin, der Biochemiker ist, wie ich dem seine Doktorarbeit gelesen habe, bin ich genau 3 Sätze weit gekommen. Ich habe gemerkt, er wiederholt ein paar Wörter immer, das ist stilistisch nicht so ganz dabei.
Ja.
Und umgekehrt hat er mich natürlich immer ziemlich schief angeguckt, wenn er meine Arbeit für die Germanistik zum Beispiel gelesen hat, ist er überhaupt nicht mehr draus gekommen. Da merkt man dann schnell, man weiß es einfach nicht. Und man muss einfach mit Leuten reden, denen man vertrauen kann.
Ja, und das Vertrauen ist wahrscheinlich das Ding, oder? Also es ist eben, dass Leute, die ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen können, plötzlich viel über Viren wissen, ist erstaunlich und lässt einem aufhorchen. Also es hat denen anscheinend jemand erklärt, dem sie Glauben schenken. Und dann geht es eben nicht mehr um Wissen, sondern um Glauben.
Ja, diese Verwechslung ist auch ganz wichtig.
Ja, weil das ist ja, und dort hat halt, also ich glaube, dass auch durch diese Bubble oder die Leute, die in unserem Umfeld anfällig waren, also der Druck ist ja auch größer geworden, sich zu positionieren plötzlich, weil eben entweder du trägst eine Maske oder du trägst keine, entweder du lässt dich impfen. Also es wurde ja auch binär gehandhabt ein bisschen, also die ganzen Maßnahmen. Es gab ja nicht, ja, ich lasse mich jetzt ein halbes Mal impfen und schaue dann, wie es mir so geht dabei.
Und ich trage eine Maske in meinem Loch. Oder
ja,
so.
Genau.
Ich trage sie bis hier.
Ja,
das ist ein bewährter Klassiker.
Ja, und ich glaube, das, weil vorher hat es wahrscheinlich auch schon sehr viele Leute gegeben in meinem Umfeld mit sehr komischen Ansichten. Also wie viele Homöopathen kennst du, weißt du? Es gibt sehr viele Leute, die an Homöopathie glauben und denken, das sei Wissenschaft. Dabei ist es ja Religion. Und ist auch okay, ist nicht, aber es hat absolut nichts mit Wissenschaft zu tun, Homöopathie. Aber es wird als Alternativmedizin verkauft und sogar abgerechnet in der Krankenkasse. Aber das war mir alles egal, weil es hat mich ja nicht berührt. Aber jetzt plötzlich kommen die Homöopathen und sagen, wir lassen uns nicht impfen, weil das hat nichts mit unserer Medizin zu tun. Und dann hat man ein Problem. Weil die dürfen dann nicht mehr in die Beiz und radikalisieren sich auf Telegram. Ja.
Aber wenn du sagst, dass eben niemand etwas wirklich wissen kann, also das möchte ich auch widersprechen. Weil ich meine, es gibt schon Versuche, wo man Sachen beweisen konnte und es gibt auch die persönliche Erfahrung und es gibt auch etwas wie Kompetenz oder Fachkompetenz.
Fachkompetenz,
genau.
Klar.
Und es gibt ein Phänomen, das ist auch in der Psychologie geforscht worden, das nennt man den Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Das ist genannt nach den zwei Forschern, die es herausgefunden haben, dass je weniger kompetent jemand ist in einer bestimmten Frage, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person seine Fähigkeiten überschätzt.
Mhm.
Und das heißt, die Leute, die wenig wissen, halten sich eher für Experten, denen man nichts mehr erklären muss. Und die Leute, die dann eher kompetent und ausgebildet sind auf einem Gebiet, die tendieren dann eher dazu, selbstkritisch zu sein. Und ich denke, eben diese Leute, die nach einer halben Stunde Internetsuche das Gefühl haben, dass die mehr wissen als der Chef des Robert-Koch-Instituts in Deutschland oder so, das hat schon ein bisschen mit dem zu tun, dass, weil sie so wenig vom Thema verstehen und sie verkennen dann die Komplexität der Sache, sind sie eher bereit, diese schnellen Schlüsse zu ziehen oder das Gefühl zu haben, dass sie alles verstehen würden und
ja. Denken ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Also das Hirn ist auch so gebaut, dass es kurze Schlüsse zieht, damit es nicht zu viel Energie verbraucht. Es braucht schon im Ruhezustand 25% von dem, was wir täglich an Energie zu uns nehmen.
Ja, aber trotzdem, also das Hirn, wir brauchen ja gar nicht die ganze Kapazität des Hirns, oder?
Nein, aber die wir brauchen, brauchen wir lieber auch zu schnellen Schlüssen als zu komplizierten Gedankengängen.
Aber eben was,
und das Umdenken kommt dann noch dazu. Das ist auch etwas, was mir dann eher in Antirassismus-Debatten aufgefallen ist, dass einfach Leute nicht umdenken wollen.
Weil es bequemer ist.
Weil es am eigenen Selbstbild kratzt. Mhm. Also wenn 40-Jährige plötzlich denken, ich bin ein 40-jähriger Mann und jetzt sagt mir jemand, ich sei tendenziell ein Rassist, weil ich ein weißer Mann bin, das ist doch eine Frechheit. Also bevor man sich überhaupt überlegt, was daran sein könnte, also woher kommt, also dass diese Position genauso gerechtfertigt ist wie alle Vorurteile, die ich als 50-jähriger weißer Mann gegenüber schwarzen Männern habe oder so, da habe ich auch einen ganzen Katalog von Vorurteilen, die ich mit mir rumtrage, und dass dabei auch einige rassistische sein könnten, ist sehr wahrscheinlich. Also wenn man ein bisschen weiter denkt, kann man sagen, ja, diese Aussage kann man so auch machen, ist auch nicht ganz falsch. Aber das bedeutet, das Selbstbild zu überdenken und die Antwort, die aber dann kommt, ja, ich habe schon 1996 demonstriert gegen das und das und ich war immer auf der Seite der Unterdrückten oder so. Also das ist dann eher das, was zurückkommt.
Also sich selbst in Frage stellen ist schwierig, das wissen wir selbst von uns selbst wahrscheinlich auch.
Das ist das, was ich sehr frustrierend finde in dem Ganzen, ist, dass sehr viele Leute, ich meine eben, es gibt diese narzisstischen Monster, die nur Recht haben wollen und so, aber die meisten Menschen, die an diese Sachen glauben, sie meinen es eigentlich gut, das sind idealistische Menschen, sie wollen eine bessere Welt, sie wollen die Kinder retten und all diese Sachen. Nur sie gehen dann einfach total verkehrt damit um. Sie lassen sich mobilisieren für so Phantomgeschichten. Und dabei, das ist eben das Frustrierende und das Traurige, es gäbe, ich meine, all diese Leute in den USA, die überzeugt sind, dass die Demokratische Partei, das sind lauter Kinderfresser. Ich meine, wenn du wirklich save the children, oder wenn man wirklich die Kinder retten möchte, es gibt ganz viele leidende Kinder auf der Welt. Man könnte sehr viel machen. Man könnte sich auch engagieren für weniger Waffenverkäufe, damit es weniger Kriege gibt in bestimmten Ländern, damit die Kinder, auch in der Schweiz zum Beispiel. Ich finde es spannend, dass du direkt an die USA gedacht hast, dass also die Waffen verkauft. Aber genau, und das ist einfach... ich meine, einerseits muss man auch ein bisschen, man muss diese Leute auch ein bisschen bewundern, die so extrem nach Überzeugung handeln. Nur, die sind einfach auf der falschen Seite der Geschichte. Und die Leute, die, ich meine, für mich ist es auch sehr schwierig, wenn du sagst, eben diese Auseinandersetzung, so einerseits Homöopathie oder alternative Medizin und gleichzeitig sogenannte Schulmedizin, das ist auch ein Begriff, den man eigentlich nicht so, oder das Wort Schulmedizin ist auch vom Dritten Reich geprägt, sollte man auch nicht so verwenden, aber wenn man sagen möchte, Mainstream Medicine und auch noch die Alternativen, ich meine, ich wäre die Erste gewesen vor Covid, die kritisch gegenüber dem Mainstream gewesen wäre. Sie haben in meinem persönlichen Leben immer wieder versagt und ich kenne sehr viele Geschichten, oder? Und die Arroganz der Ärzte und all diese Themen. Und die Homöopathen haben manchmal mehr Erfolg in der Behandlung, nur weil sie einfach zuhören können, verdammt einmal, und nicht einfach nach 10 Minuten irgendein Rezept schreiben und dich aus der Praxis jagen. Und aber plötzlich kommt man dann in eine neue Weltlage, wo trust the science und geh zu deinem Arzt und so. Und für mich war das auch sehr frustrierend, weil es so polarisierend ist, genau, und weil man sich für die eine oder andere Seite entscheiden muss, gibt es keinen Raum mehr für einfach differenzierte Gespräche darüber. Mhm. Also das, Medizin hat vor allem, also wenn du als Frau die Medizingeschichte anschaust, dann kannst du dir extrem aufregen über das, was Ärzte, keine Ärztinnen damals eben, Ärzte behauptet haben. Und in den USA gibt es auch diese rassistischen Kampagnen, haben tatsächlich an der schwarzen Bevölkerung Experimente ausgeführt, also extrem unethische Sachen. Und eben wenn Leute aus diesen Communities dann finden, vielleicht wollen wir nicht die Science vertrauen, das ist auch sehr verständlich.
Ja, das ist natürlich ein... Also das ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass natürlich die Wissenschaftsskepsis von ganz verschiedenen Seiten kommt. Also eben, sagen wir mal, ich war während der Pandemie 3 Monate lang festgesteckt in Südafrika und hatte dort natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, die gesagt haben, ja, jetzt, was wollen die mir jetzt da spritzen, was ist jetzt wieder los? Und also die Wissenschaft wird natürlich als was Weißes angeschaut. Mhm. Weil sie wurde hier, so wie sie jetzt auf der Welt existiert, ist Wissenschaftlichkeit eine europäische, amerikanische Erfindung und die eben Alternativen dazu werden nicht ernst genommen oder gehört. Und da gibt es natürlich sehr viele Skeptiker, die, finde ich, bessere Argumente haben als gewisse Anthroposophen vielleicht oder so hier. Aber warum, habe ich mich dann auch gefragt, warum kommt dann das so schnell immer mit dem rechtsextremen Gedankengut zusammen? Also warum, wie, ich meine, es wird immer gesagt, die Rechtsextremen haben diese Bewegungen übernommen oder haben sich dort eingeschlichen oder was, aber man hat sie ja toleriert. Man hat ja nicht gesagt, also wenn Rechtsextreme an eine Black Lives Matter Demo gehen, dann können sie nicht einfach vorne weg marschieren und sagen, wir gehen jetzt hier durch und alle laufen hinten nach. Und das hat eben wahrscheinlich schon was mit letztendlich Egoismus zu tun und Selbstüberschätzung, also diese Selbstüberschätzung, von der du geredet hast, nämlich mein Körper gehört mir, meine Gesundheit ist Privatsache, das ist ein eher rechtes Denken, wo das linke Denken doch eher ist, man schaut um sich, wie geht's so der Bevölkerung oder wie geht's den Leuten um mich herum.
Ja, wobei mein Körper gehört mir, oder ist das war früher ein Slogan für die Bewegung für die Freiheit, also zum Abtreiben.
Genau.
Und das heißt, was wir jetzt sehen mit diesen Bewegungen ist, sie haben viele Slogans und vermeintliche Positionen der progressiven Lager.
Ja, sie haben sogar I can't breathe übernommen.
Genau.
Weißt du,
das oder? Genau. Das war so eine, ja, genau. Das, und das ist eine Entwicklung, die mich auch sehr besorgt, weil man sieht, wie dieser Rechtspopulismus sich breit macht in der Gesellschaft und in Kreisen ankommt, wo die Leute dann tendenziell früher eher idealistisch fortschrittlich gewesen sind. Und sie lassen sich eben auch genau blenden von diesen Behauptungen. Und ich denke auch, wenn diese jetzige Pandemie gelöst wird, diese politische Instabilität, sie wird bleiben. Und diese Maßnahmengegner und diese, also die Organisierten, ich rede nicht von, aber diese, wie heißen sie, diese Freunde der Verfassung oder diese Gruppierungen, die bedeuten, also die stellen eine Gefahr dar für die Demokratie und sie werden nachher bleiben. Sie haben sich sehr gut organisiert.
Wir kommen langsam aber sicher zum Schluss, aber was mich noch interessieren würde, woher kommt denn diese plötzliche Sichtbarkeit von diesen Menschen, wenn es die schon immer gab, Leute mit seltsamen Ansichten? Ich habe das Gefühl, da gibt es eine riesen große Sichtbarkeit heutzutage. Hat es auch damit zu tun, dass die besseren Geschichten abliefern?
Nein, sie werden...
Oder die absurderen, meinst du?
Sie werden medial auch als Durchschnitt angeschaut, wurden sie ja lange, ja. Eben, also sie sind jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Also sie werden verwechselt mit der Mitte der Bevölkerung und deshalb sind sie von Interesse.
Aber da haben die Medien
jetzt wenn jetzt die alle irgendwie Kurden wären, dann hätten wir nie was von ihnen gehört. Also,
ja. Aber da haben die Medien auch eine Rolle gespielt, dass zum Beispiel Sendungen wie der Club oder so, wenn sie laden dann irgendwie einen Querulanten ein oder einen Verschwörungstheoretiker ein und einen Wissenschaftler und dann hat man das Gefühl so 50-50.
Ja, ja.
Und dabei,
das ist der Bias.
Ja, genau, ja, das ist diese, ja genau, wie heißt das?
False Bias.
Das, das ist wie so eine falsche Ausgewogenheit oder die Illusion von Ausgewogenheit. Also man hat durch die Medien, hat man diesen Menschen auch zu viel Aufmerksamkeit verholfen. Und ich denke eben, die einen, es gab immer Querulanten, Querulantinnen, aber sie haben sich auch salonfähig gemacht, damit Menschen, die früher nicht mitmarschiert wären, jetzt auch mitmarschieren. Und eben zum Beispiel die ganzen so Reformhauseltern, die jetzt mit Nazis Arm in Arm marschiert sind, das war schon sehr befremdlich.
Ja, und das hat auch mit der Geschichte, also nur ganz kurz, natürlich mit der Geschichte auch der Bewegung der Grünen und so weiter Demeter und Anthroposophie, das haben wir alle immer sofort in die linke Ecke gestellt, politisch. Und das stimmt einfach historisch nicht. Also Demeter und die ganze Reformbewegung und die Bio-Bewegung ist nicht eigentlich eine linke Bewegung und war es auch nicht. Aber das haben wir immer so angeschaut. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen gezeigt wieder. Ja.
Nur ganz schnell noch, das Stichwort Medien ist gegeben. Es würde mich noch wundernehmen, ob man daran auch erkennen kann, dass irgendwie die herkömmlichen Medien irgendwie am Boden verlieren gegenüber anderen Informationsquellen. Nur ganz kurz.
Ja, das wäre eine Sendung für sich.
Es ist eine Sendung für sich. Aber muss einfach erwähnt werden.
Aber gell, das ist wieder ein Beispiel, dass also die Mainstream-Medien, oder sie haben auch doch immer wieder tatsächlich falsch informiert. Oder zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem ersten, also mit dem Irakkrieg, dass alle Medien bereit waren, die Lügen der George-Bush-Regierung zu drucken. Und sie haben sich diskreditieren lassen aufgrund von solchen Fällen. Und darum ist es sehr leicht, heutzutage zu kommen und zu sagen, wenn du sagst, ja, ich glaube das, weil ich es im Spiegel-Magazin gelesen habe und alles so, Spiegel-Magazin, oder? Und das ist ein großes Problem, dass diese Medienhäuser doch viele Fehler gemacht haben. Sie haben ihre Glaubwürdigkeit zum Teil verspielt. Ich meine, wenn man in die alternativen Publikationen schaut, dann ist das ganz schlimm. Also das ist, wird überhaupt nicht professionell gearbeitet, es werden die wirrsten Sachen auch behauptet, aber die Leute, es wird immer schwieriger, einfach zu unterscheiden. Es braucht wirklich immense auch kritische Fähigkeiten und auch extrem viel Zeit. Wir haben nicht alle Zeit, den ganzen Tag Zeitung zu lesen und die Zeitungsberichte miteinander zu vergleichen und dann noch eine Google Suche und dann noch, also das braucht sehr viel Arbeit für einzelne Menschen, das zu machen. Und die Leute, die beauftragt sind, so, also das wäre die Aufgabe des Journalismus und die haben zum Teil wirklich auch versagt und das ist jetzt auch ein Problem.
Ich glaube, dass es mehr Leute gibt heute, die denken, dass die Wahrheit im Verborgenen liegt, als noch vor 3-4 Jahren und ich denke aber, also ich bin vor allem ein Radiokonsument und ich denke, das Radio hat ein immer noch relativ gut funktionierendes Korrektiv. Also dass wenn das Nachrichten sind nachverfolgbar, es werden Quellen angegeben, es ist klar, wer was aus welcher Position gesagt hat. Und also ich denke, ja, dass sie wahrscheinlich, was sind schon Mainstream-Medien heutzutage? Sind das die Bildschirme in den Bussen wahrscheinlich, ja.
Darauf werden wir sicher mal zu sprechen kommen. Im Hintergrund erklingt die Kirchenglocke. Ich glaube, die sagt dann, dass das Ende dieses Kulturstammtischs ist. Wir haben geredet über das Schwurbeln. Wir waren heute zu Gast im Kulturmuseum im Berner Breitenrhein-Quartier, wo sich die Ausstellung Schwarz-Weiß befindet. Das passt zu unserem Thema, das wir heute hatten, eben das Schwurbeln. Herzlichen Dank für die Teilnahme in diesem Gespräch, Marcy Goldberg und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fackung.